Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind hier im Parkhotel in Heilbronn in der Bar 1042 und eigentlich ein wunderbarer Platz für unseren heutigen Interviewgast. Herzlich willkommen, Boris Rommel.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Unser Zwei-Sterne-Koch aus der Region vom Wald- und Schlosshotel in Friedrichsruhe. Und wir haben unglaublich viele spannende Themen, die wir in den nächsten 30 Minuten gerne mit Ihnen besprechen. Haben Sie sich eigentlich auch gute Vorsätze für 2024 vorgenommen?
Gute Vorsätze, ich hoffe. Also es muss halt immer weitergehen. Also wir bleiben nicht stehen bei uns im Hotel oder überhaupt, was Events und Veranstaltungen betrifft, was wir alles so auf dem Schirm haben für dieses Jahr. Es sind sehr viele Sachen geplant. Also von daher ist der Vorsatz, einfach dran zu bleiben, ja.
Da sind wir gespannt, was wir da noch erfahren, was alles geplant ist. Und Sie können natürlich erfahren, was sich alles bei uns, bei der Heilbronner Stimme, in der Stimme Mediengruppe abspielt, wenn Sie den Newsletter aus der Chefredaktion abonnieren. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie den kostenfrei abonnieren. Und natürlich begrüßen wir auch wie immer alle Zuhörer, die unseren Talk via Podcast sich nochmal anhören auf den einschlägigen Portalen. Ja, wir hatten zuletzt hier sehr spannende Sendungen, deswegen sage ich es immer gleich zu Beginn. Also wenn es irgendwas Exklusives gibt, müssen Sie es gleich heute hier sagen. Nicht nächste Woche sagen, ach übrigens, ich höre jetzt auf als Koch und wir haben ja 30 Minuten geplaudert. Und also exklusive Dinge können wir gerne dann auch hier besprechen. Aber ernsthaft, die Gastronomie zu Beginn dieses Jahres klagt, nachdem die Steuer Minderung zurückgenommen wurde. Wie nehmen Sie das wahr oder ist das in so einem Sterne-Lokal gar kein großes Thema?
Nee, definitiv. Das ist schon ein wichtiger Aspekt, diese 12%, die damit draufkommen. Wir sagen aber auch von unserer Seite aus, wir geben das 1:1 an den Gast weiter, weil wir haben Mitarbeiter, die werden vernünftig bezahlt. Wir haben Lebensmittelpreise, die natürlich in die Höhe gegangen sind, müssen das aber 1:1 weitergeben. Und ich denke, da hatte auch mal der Herr Wirth ein sehr gutes Zitat zu sagen, Qualität zahlt sich immer aus und sei es jetzt Werkzeuge, kann man auf die Gastronomie genauso umsetzen. Ich glaube, wenn die Qualität stimmt, ist der Gast auch bereit dafür, das zu bezahlen.
Glauben Sie, dass es so eine Obergrenze gibt, dass die Leute irgendwann mal sagen, also das ist jetzt doch too much, um dann den Preis doch noch zu bezahlen?
Doch, ich glaube schon. Also es gibt eine Obergrenze, wo ich sage, was bin ich jetzt noch bereit, auch als Gastronom, als Koch, für einen Schnitzel, für einen Rostbraten auszugeben? Ich glaube, da muss man wirklich aufpassen. Und von daher, aber wir versuchen, die Preise wirklich so zu kalkulieren, zu sagen, wir können unsere Leute vernünftig bezahlen. Wir bezahlen unsere Bauern, unsere Lieferanten aus der Region vernünftig für das Produkt, was wir bekommen. Aber ich glaube, da haben Sie definitiv recht. Es ist irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich jetzt nicht sagen kann, ich bezahle für einen Schnitzel 50 oder 60 Euro. Irgendwo ist dann, glaube ich, mal die Obergrenze erreicht.
Sicherlich ist das jetzt auch nochmal eine andere Herangehensweise, wenn man das im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe sieht, aber Sie haben sicherlich ja auch Kontakt zu Gastronomen insgesamt. Merkt man da, spürt man da, dass da die Luft dünner wird?
Die Anspannung ist definitiv vorhanden. Ich sage mal, wir haben einen relativ großen Komplex, ein Hotel, wir haben 5 Restaurants, bieten dem Gast unterschiedliche Konzepte und können natürlich das durch das Hotel verschiedene Sachen ausgleichen, was die Preise betrifft. Da hat es einen Gastronom, der ein kleines Restaurant hat mit 30, 40 Plätzen, mit Sicherheit schwieriger, die Preise 1:1 weiterzugeben, weil er kein Hotel mit Zimmern vielleicht dabei hat oder weil er einfach sagen muss, so bis zu welcher Grenze kann ich gehen, damit mein Stammkunde, mein Gast noch das Ganze bezahlt. Also da haben wir vielleicht einen einfacheren Weg wie jemand, der selbstständig ist mit einem kleinen Restaurant, definitiv.
Viele machen sich ja immer ein bisschen einfach und sagen, na gut, okay, der Boris Rommel, der hat da leicht reden, der hat den Wirtkonzern im Hintergrund und kann sozusagen aus dem Vollen schöpfen. Können Sie das?
Na, so einfach ist es nicht, weil ich glaube, der Herr Wirth würde nicht da stehen, wo er jetzt steht, wenn er sagen würde, macht ihr mal, ist so ein kleines Hobby von mir. Wir müssen jeden Monat unsere Zahlen präsentieren. Es ist nicht so, dass wir einmal im Jahr sagen, so, wir machen mal eine Inventur, ist es eigentlich gut, was wir da treiben? Nee, es ist wirklich so, jeden Monat müssen die Zahlen passen, was den Wareneinsatz betrifft, was die Ausgaben betrifft, Personalkosten etc. Und von daher ist es einfach kein Hobby, was wir dort betreiben. Es müssen jeden Monat die Zahlen stimmen.
Jetzt gibt es das Zwei-Sterne-Restaurant, Le Cerfs, als eines. Aber Sie haben ja mehrere Angebote, für die Sie alle gleichermaßen verantwortlich sind. Würden Sie sagen, da ist im Prinzip auch für jeden Geldbeutel was dabei von den Angeboten da?
Würde ich schon sagen, definitiv. Wir haben die Waldschenke, sage ich mal, da fange ich mit dem rustikalsten Restaurant an, wo wir auch als Hotel sagen, da ist der Gast so, traut sich vielleicht nicht zu uns ins Hotel und dann geht er in die Waldschenke. Es gibt rustikale Gerichte, mal einen Schweinsbraten, mal Käsespätzle, ein Cordon Bleu. Und das sind Sachen, die jeder versteht und die auch für den etwas, wenn ich das jetzt so sagen kann, kleineren Geldbeutel sind. Und so fahren wir verschiedene Konzepte. Da haben wir die Jägerstube, die sehr regional ausgelegt ist, mit sehr vielen Lieferanten aus Hohenlohe. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und der Gourmet-Besuch ist dann vielleicht was, wo man sagt, das gönne ich mir einmal oder vielleicht auch zweimal im Jahr, weil da spielen wir in einer anderen Liga einfach, ja.
Jetzt haben Sie die Lieferanten aus Hohenlohe angesprochen, wo Sie ja großen Wert auf Regionalität legen. Jetzt haben wir gerade auch die Proteste der Bauern, der Landwirte. Was Ihre Situation angeht, haben Sie da Verständnis dafür?
Verständnis habe ich definitiv. Gut, wir gehen da so ein bisschen in die Politik rein. Ist immer die große Frage, wer hat da jetzt Schuld, wer hat nicht Schuld? Hat das jetzt die jetzige Regierung gemacht oder die Regierung, die vor 4 Jahren ein bisschen damit mitgesteuert hat? Das ist immer schwierig zu sagen. Aber ich finde es gut, dass jemand mal auf die Straße geht und sagt, so, bis dahin und nicht weiter oder bis dahin. Und wir müssen irgendwas anders machen, damit wir als Bauern auch überleben können. Weil, wie gesagt, wir beziehen aktuell von 25 Bauern, Lieferanten aus der Region Ware. Und da ist niemand dabei, mit dem ich jetzt anfange, über Preise zu verhandeln. Weil das sind alles kleine regionale Produzenten, wo ich sage, so, die haben ihre Berechtigung, die haben ein tolles Lebensmittel und da fange ich jetzt nicht an, mit denen über Preise zu verhandeln. Da kann ich dann sagen, so, ich habe große Lieferanten, da fangen wir an, über Preise zu sprechen.
Aber da wird es sich wahrscheinlich auch lohnen, weil die Inflation ja dort auch für höhere Preise der Produkte.
Definitiv. Der Bauer muss anders produzieren oder muss einen anderen Preis für sein Geflügel, Fisch etc. aufrufen. Und da bin ich auch gern bereit, das zu bezahlen. Und das muss aber auch der Gast verstehen, dass wir eben das so eins und eins weitergeben müssen.
Wenn wir jetzt mal ins Sterne-Restaurant reinschauen, wie schafft man es denn eigentlich, junge Menschen für die Sterne-Küche zu gewinnen als Gäste?
Ich glaube, das Rundum-Paket muss passen. Von der Übernachtung, vom Service her, von der Leistung, die wir auf dem Zimmer, sag ich mal, anbieten, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Gast zu uns ins Restaurant kommt, auch der Jüngere, und sagt so, was bekomme ich für mein Geld? Und ich glaube, da ist der menschliche Kontakt sehr, sehr wichtig, weil wir eben durch die Persönlichkeit am Tisch, am Gast, da viel rausholen können, weil er sich einfach umsorgt fühlt. Und das sind Leistungen, die dementsprechend Geld kosten, aber wir uns dadurch, glaube ich, auch sehr stark abheben von einem anderen Konzept, wo eben der Gast was zu essen bekommt, was zu trinken bekommt, aber auch nichts mehr drumherum hat. Keine Erklärung, keinen Service, mal ein Glas Wein nachzuschenken. Ich glaube, da unterscheiden wir uns dann von der etwas einfacheren Gastronomie.
Ich glaube, wenn man sich das ein bisschen anschaut, über die vergangenen Jahre, haben Sie sich ja auch weiterentwickelt. Wenn man heute im Restaurant ist, Sie bringen zum Teil die Speisen ja dann auch mit raus, erklären die dann auch. Warum haben Sie das gemacht?
Ich glaube, weil, da hatte ich ein Interview vor kurzem gesehen vom Herrn Melzer, der das, finde ich, ganz gut umschrieben hat. Vor 10 oder 20 Jahren waren 2 oder 3 Sterne noch was ganz anderes, wie es heutzutage ist. Also ich sage mal, vor 20 Jahren 3 Sterne sind heute vielleicht noch 2. Weil der Aufwand hinter so einem Gericht was ganz anderes ist. Und ich glaube, da hatte er recht, man muss ein bisschen mit der Zeit gehen und so seine eigene Linie, seinen eigenen Stil finden, um dann zu sagen, so, das ist Friedrichsruhe, das ist Boris Rommel. Und ich glaube, durch das Konzept, was wir dort jetzt fahren, eine sehr klassische Küche, ich glaube, die Klassik wird immer weiter bestehen. Und so haben wir uns dafür entschieden, eben viel am Tisch zu machen, zu tranchieren, zu filetieren und sind dann den Weg gegangen, dass ich eben die ganze Zeit mit draußen bin, um was zum Gericht zu erklären. Und das kommt eben sehr, sehr gut an, machen wir jetzt mittlerweile 2 Jahren. Und man bekommt immer direkt ein Feedback und hat Kontakt zum Gast. Und ich glaube, das ist sehr wertschätzend. Ja.
Gibt es auch mal ein kritisches Feedback und wie gehen Sie dann damit
Definitiv,
um?
Gibt es immer wieder. Also im Gourmet-Bereich selten, weil da wirklich schon sehr perfekt gearbeitet wird. Aber Kritik gibt es immer wieder, weil die Geschmäcker sind verschieden. Der eine Gast sagt, es ist mir zu würzig, es ist mir zu salzig. War jetzt einfach nicht mein Geschmack. Aber man muss damit arbeiten, man muss damit umgehen, sich die Sachen anhören, vielleicht das eine oder andere auch mitnehmen, um das zu verbessern. Es wäre, glaube ich, der falsche Weg zu sagen, ach, lass mal reden.
Wo sehen Sie denn die Zukunft in der Sterne-Gastronomie? Wird es vor allen Dingen eben darauf ankommen, man sieht es ja, viele Sterne-Restaurants, Sie haben es gerade vorhin schon angesprochen, haben noch ein Hotel im Hintergrund, damit man eine gewisse Mischkalkulation machen kann. Andere werden zum Teil auch von Konzernen mit unterstützt. Wie glaubt Sie, wie geht da die Entwicklung weiter?
Ich glaube, wie gesagt, die Qualität ist das A und O. Wenn wir ein schönes Produkt auf den Teller bringen, wird die Sterne-Gastronomie auch weiter Bestand haben. Man muss sich durch seine eigene Linie, glaube ich, durch seinen eigenen Stil vielleicht ein bisschen abheben. Glaube aber, wie gesagt, dass das weiterhin Bestand haben wird, weil, wie gesagt, Qualität zeichnet sich immer aus. Und wir werden auch immer wieder die Gäste haben, die sagen, ich gönne mir ein- oder zweimal im Jahr ein tolles Essen, einen tollen Abend. Und von einem tollen Abend rede ich halt einfach mal zusammensitzen, mal über mehrere Stunden Wein trinken, ein bisschen was essen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie bedroht ist durch irgendwas.
Also, diese Qualität wurde auch sichtbar in der ARD-Serie Am Pass. Da sind in einer Folge Sie auch im Mittelpunkt gestanden und haben auch ein bisschen so erklärt von Ihrer Vita. Sind Sie heute lieber angestellt als früher, wo Sie noch selbstständig waren?
Definitiv. Ich habe einfach weniger Sorgen, sage ich mal. Für mich ist es so, ich habe immer noch genauso viel Arbeit wie als Selbstständiger, vielleicht ein bisschen weniger. Aber die Sorgen über irgendwelche Inflation, über Mehrwertsteuer etc. ist ein bisschen einfacher, sage ich mal, für mich. Ich habe immer noch zu kämpfen, was Kalkulation angeht, was Mitarbeiter angeht. Die müssen alle geführt werden, es muss ordentlich eingekauft werden. Aber die 2 Tage, wo ich frei habe oder den Urlaub, den ich im Jahr habe, da habe ich einfach frei. Da ist das Telefon auch so halbwegs auf lautlos und da kann ich ein bisschen abschalten. Ist was anderes, wie selbstständig zu sein.
Ja. Aber was man auch gesehen hat und was ja auch so ein bisschen wahrscheinlich auch ein Hobby und Leidenschaft von Ihnen ist, dass Sie so handwerklich agieren, das passt ja eigentlich ganz gut zum Wirt-Konzern und mit Holzschnitz arbeiten ja auch gewisse Dinge produzieren, die Sie dann auch im Restaurant mit verwenden.
Genau, also ich habe jetzt, also vor kurzem, was heißt vor kurzem, letzten Jahre habe ich in einer Werkstatt gearbeitet, die in Friedrichsruhe war, habe jetzt eine Werkstatt zu Hause, bin jetzt gerade am Einrichten mit verschiedenen Werkzeugen von Wirt natürlich, weil sich das natürlich auch anbietet.
Öhringen ist ja zu Hause, ne?
Bitte?
In Öhringen ist hier zu Hause.
Ja. In Öhringen ist mein Zuhause,
genau.
Jeder
weiß von den Zuschauern, genau.
Ja, in Öhringen ist mein Zuhause. Und da wird wirklich bei jeder Speisekarte, wir haben jetzt nächsten Mittwoch zum Beispiel einen Termin, wo wir die neue Gourmetkarte konzipieren. Und da wird es mit Sicherheit wieder das ein oder andere Stück geben, wo wir sagen, das basteln wir zu Hause, um das dann dem Gast zu präsentieren.
Fand ich auch interessant, dass Sie die Speisekarte gar nicht komplett alleine machen, sondern dass die gemeinsam im Team erstellt
wird. Genau, wird immer im Team erstellt. Wir haben 5 Mitarbeiter im Gourmet mit mir dann noch dazu. Und die Karte wird dann im Team geschrieben. Das heißt, wir sitzen zusammen. Das kann manchmal 1 Tag, manchmal auch 2 Tage dauern, bis das Grundkonzept steht. Ich finde immer, hat den Vorteil, weil jeder Mitarbeiter, jeder, der im Gourmet arbeitet, hat andere Ideen. Und so entsteht immer wieder was Neues und das Konzept will ich auch weiterhin so verfolgen, weil dann der ein oder andere sagt so, die Beilage, das und das war ja meine Idee und ist vielleicht auch wieder teamfördernd.
Sind wir schon mitten bei den Mitarbeitern? Alle klagen über Fachkräftemangel, darüber, dass man auch kaum Auszubildende findet. Wie ist es denn bei Ihnen?
Aktuell haben wir 16 Lehrlinge in der Küche. Nur in der Küche auf 16 Lehrlinge. Auf jedes Lehrjahr verteilt. Sagen wir im ersten 5, im zweiten 6, im dritten 5. Und muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben relativ wenig Probleme, was Nachwuchs betrifft, weil wir, glaube ich, einfach ein sehr faires, ordentliches Konzept fahren, was die Ausbildung betrifft. Das heißt, wir haben ein Stempelsystem, jeder stempelt sich ein, stempelt sich aus. Wir machen sehr viel für die Lehrlinge, was Schulungen betrifft, Ausflüge. Hatten jetzt vor kurzem, wir haben 5 Jäger im Haus, eine Treibjagd veranstaltet mit Jägern. Da waren alle Azubis mit dabei, dass die mal sehen, wie läuft sowas ab. Wildschweine schießen, auch mal ausnehmen, etc. Und das sind Sachen, die, glaube ich, nicht jeder anbietet. Und von daher wird sehr, sehr viel für die Ausbildung getan. Und daher glaube ich, dass wir da sehr attraktiv sind, was die Kochlehre betrifft.
Anders natürlich im Servicebereich. Gerade wenn man ein 2-Sterne-Restaurant hat, hat der Gast ja nicht nur eine Erwartungshaltung, was die Speisen angeht, sondern eben auch, was den Service angeht. Und da klagen viele, auch in der gehobenen Gastronomie, dass man viel zu wenige Fachkräfte findet. Wie ist das bei euch?
Da muss ich ganz ehrlich sagen, im Servicebereich haben wir wirklich Probleme. Also Leute zu finden, was den Service betrifft, ist wirklich schwierig geworden. Wir haben eine sehr gute, ich sage immer, Italien-Connection. Wir haben sehr viele.
Schon seit Jahren.
Haben da wirklich Kontakte und bekommen immer wieder Italiener, die mit der Sprache Probleme haben. Wir versuchen, die langsam da reinzuführen in das Ganze. Aber wir müssen wirklich im Servicebereich den Weg gehen, um noch qualifiziertes Personal zu finden. Also es ist im Servicebereich wirklich sehr schwierig geworden.
Spannend ist ja, wie es in der Küche so abläuft. Wir haben auch mal die Ehre gehabt mit ein paar Leserinnen und Lesern, durften wir einen Kochkurs bei Ihnen in der Küche machen. Da wird man richtig demütig, wenn man sonst eher so im Spaghetti-Bereich unterwegs ist. Aber was auch ein bisschen aufgefallen ist, war die Tonalität. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie laut ist denn Boris Rommel in der Küche?
Ich glaube, von 1 bis 10, wenn 10 laut ist, glaube ich, sind wir bei 3 ganz gut angesiedelt. Also ich schreie ganz, ganz selten. Also das passiert vielleicht einmal im Monat, wenn es ganz...
Was sich dann da passiert, dass ich mal
dann
so
laut ist es sehr schlecht gelaufen, dass ich dann mal ganz kurz laut werde. Aber das sind dann wirklich Sachen, das hat sich dann in 5 Minuten wieder erledigt. Weil, ich sag mal, zu meiner Lehrzeit war das noch ganz anders. Da war das gang und gäbe. Ist viel falsch gelaufen damals. Das geht heutzutage einfach nicht mehr. Jeder muss wissen, was er zu tun hat. Ab und zu, wie gesagt, läuft's mal nicht so rund. Da muss man mal kurz eine Ansage machen. Aber ich glaube, deshalb sind wir auch so ein gutes aufgestelltes Team, was die Küche betrifft, weil der Umgangston einfach sehr human ist und es ist ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Ja.
Was bedeutet denn für Sie gute Küche?
Gute Küche ist für mich, fängt schon bei der Regionalität an, einfach ein schönes Produkt zu kaufen, das vielleicht durch 1-2 Komponenten noch hochwertiger zu gestalten, das auf den Teller zu bringen. Und ich bin immer ein Freund von nicht großartigem Shishi, sondern einfach 3-4 Komponenten, die gut gemacht. Und dann bin ich damit schon völligst zufrieden. Ja.
Hat sich Ihr Kochstil jetzt so in den vergangenen Jahren verändert, jetzt auch durch die Anforderungen vegane Speisen, vegetarische Speisen?
Ich sag mal, als ich 2016 angefangen habe in Friedrichsruhe, hatte ich schon so einen Stil, aber nicht den Stil, den wir, sagen wir mal, heutzutage auf den Teller bringen, was Gourmet betrifft, was Jägerstube. Man muss sich natürlich in dem Hotel auch erstmal zurechtfinden, wie sind die Abläufe etc. Glaube ich schon, dass zu 2016, zu 2024 schon der Stil sich verändert hat. Und das ist jetzt unsere Richtlinie oder unsere Richtung, die wir gehen, die klassisch-französische Küche, was Gourmet betrifft, Regionalität, was die Jägerstube betrifft, da muss man sich, glaube ich, so über die Jahre reinfinden.
Gäbe es irgendeinen Trend, wo Sie sagen, das mache ich dann aber nicht mit? Also wenn man jetzt so sieht, Future Food auch noch mit Insekten zu kochen oder so?
Ja, ich glaube, man muss da wirklich so für sich entscheiden. Braucht man es oder braucht es nicht? Insekten habe ich jetzt wirklich keinerlei Erfahrung, genauso wie die asiatische Küche. Das sind so Sachen, wo ich immer sage, ich koche eben gerne das, was ich gelernt habe. Und wenn es dann Richtung Asia geht, wenn es Richtung Fusion-Küche geht, da gibt es dann wieder andere Küche, die das, glaube ich, einfach besser können.
Wie sieht es denn mit Ihren Küchenutensilien aus? Haben Sie so ganz besondere Küchenutensilien? Nehmen Sie die dann auch mit, wenn Sie irgendwo bei anderen
Events kochen? Das Wichtigste ist immer noch das Messer für den Koch, glaube ich. Da ist wieder Geschmackssache, was für ein Messer wählt man da aus. Küchengerätschaften, da gibt's so viele. Ich sage mal, ich würde nicht mehr auf einen Pagocet, auf einen Thermomix verzichten, weil das sind Gerätschaften, die laufen einfach bei uns täglich im Programm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer noch das Messer und der Herd und eine vernünftige Pfanne, einen Topf, um das zu kochen. Also man kann auch mit sehr, sehr einfachen Dingen noch was Schönes auf den Teller bekommen, ja.
Jeder, der so ein renommierter Sternekoch ist, ist ja natürlich auch eine Marke irgendwo. Ihre Marke, die dazugehört, ist auch noch die Schiebermütze. Würden Sie jemals ohne kochen oder trifft man Sie ja mal ohne?
Ich glaube, man trifft mich nur vielleicht zu Hause ohne Mütze. Aber die Mütze ist wirklich so ein Markenzeichen geworden. Die gehört mit dazu, ist mit Sicherheit ein Wiedererkennungswert, egal wo wir unterwegs sind, in Deutschland, Events etc. Da sticht man mit der Mütze natürlich dementsprechend raus. Ja.
Jetzt sind Sie seit 2016 in Friedrichsruhe. Ich sage mal ein bisschen provokant, wollen Sie auf Dauer so in der Provinz bleiben oder lockt Sie auch mal die Großstadt?
Nee. Also Städte habe ich jetzt, ich glaube, die letzten vor Friedrichsruhe sehr viel gesehen. Ich war in München unterwegs, im Raum Karlsruhe, im Bares in der Richtung, gut, wobei Bares kann man jetzt nicht als Stadt
betiteln. Ein bisschen ländlich, Bayersburg.
Ein bisschen ländlich. Aber ich fühle mich, glaube ich, hier, was heißt glaube ich, fühle mich sehr wohl. Es ist nichts angedacht, was jetzt den Weggang betrifft oder irgendwelche Zukunftspläne.
Aber es könnte schon sein, dass man mal Köche sind ja auch begehrt, wie Fußballspieler oder so, dass mal so Angebote kommen.
Da
so.
Kommt mit Sicherheit das ein oder andere Gebot schon mal rein. War jetzt aber noch nichts dabei, wo ich sage, dafür verlassen wir das Hohenloher Land. Also, nee, ich fühle mich sehr wohl. Ich habe meine Freiheiten, sage ich mal, im Hotel. Die sind mir auch sehr wichtig, dass ich meine Kader so gestalten kann, meine Leute so führen kann, wie ich das für richtig halte. Und von daher sehe ich da keinerlei Ambitionen, irgendwas Neues zu starten.
Sie haben gerade vorhin was Interessantes gesagt, die eigene Handschrift. Wenn man jetzt gar nicht wüsste, in welchem Restaurant das man isst, sieht man anhand den Speisen auf dem Teller, aha, das ist ein typisches Boris Rommel-Gericht, das ich jetzt hier auf dem Teller habe.
Die Frage kam auch schon mal auf in der Sendung vom Ampass und ich glaube auch weiterhin dran, es gibt vielleicht vereinzelte Gerichte, wo man sagt, okay, das kenne ich, weil wie das Kalbsfilet, was wir im Brotmantel einpacken, was so eine ganz eigene Struktur hat von der Optik her, da erkennt man, das ist ein Gericht von uns. Es sind aber vereinzelte Sachen, glaube ich, vereinzelte Gerichte, wo ich sagen würde, erkennt man Boris Rommel. Aber noch nicht zu 100%.
Jetzt haben Sie gesagt, natürlich, nicht nur die Serie hieß Am Pass, sondern ohne Pass geht gar nichts. Was für Außenstehende immer ein Buch mit 7 Siegeln ist, wie schafft man das alles so hin, dass à la minute diese verschiedenen Speisen fertig werden, damit sie dann auch entsprechend am Tisch gleichzeitig.
Ja. Genau, wenn Sie jetzt zu viert zu uns kommen, zu sechs, dann möchten natürlich alle gleichzeitig ihre Vorspeise, ihren Hauptgang. Aber das ist eine Teamgeschichte, die in der Küche stattfindet. Da ist immer einer am Pass, sei es ich oder mein Küchenchef, der dann sagt, so in 4 Minuten gehen wir mit Tisch 21, 4 Vorspeisen, 4 Hauptgänge etc. Und dann wissen einfach die Leute in der Küche, so in 3 Minuten oder in 2 Minuten muss ich meine Beilagen, mein Fleisch, mein Fisch nach vorne bringen. Alles wird angerichtet und dann geht es zeitgleich nach draußen. Also es ist einfach eine Abstimmung.
Zum guten Menü gehören natürlich auch gute Weine. Eher regionale, eher internationale?
Unterschiedlich, definitiv unterschiedlich. Wir haben sehr viele Weingüter hier aus dem Hohenlohe, das heißt Weingut Leis, wo wir sehr viel beziehen. Passt sehr gut in die Stube, passt sehr gut in die Waldschenke und vereinzelt, sage ich mal, auch ins Gourmet-Restaurant, wenn es in die Menüfolge reinpasst. Aber da sind wir auch sehr breit aufgestellt, weil wir können nicht nur sagen, wir haben nur Hohenlohe-Weine im Programm, weil der ein oder andere Gast im Gourmet auch sagt, ich hätte gern mal was aus Frankreich, was aus Italien, was aus Spanien. Aber auch da versuchen wir eben sehr viel aus Hohenlohe mit reinzubringen, ja, definitiv.
Jetzt haben wir schon jede Menge erfahren, aber unsere Leser haben natürlich auch eine ganze Menge Fragen. Wir haben ja die Möglichkeit eröffnet, auch vorab Fragen einzusenden. Und da haben wir mal die erste. Welche berühmte Persönlichkeiten haben Sie denn bereits bekocht und wen würden Sie noch gerne bekochen?
Berühmte Persönlichkeit. Also der Mick Jagger war ja bei uns,
genau,
glaube ich,
vor gemächtigt, ja.
vor 4 Jahren war das grob, war eine tolle Erfahrung, weil es einfach auch so ein sehr bodenständiger Mensch war, sich hingesetzt, was bestellt, wollte gar nicht großartige extra Spirenzien haben, war eine schöne Erfahrung, die, wie heißt sie denn, die Dame aus der Schlagerbranche, die war vor einem guten Jahr bei uns, war es die Helene Fischer?
Ja, das, Helene Fischer war ja bei Helene Fischer aufgetreten bei Verstappen.
Genau, ja. Die war auch 3 Tage da, auch sehr nett, nichts, irgendwelche Star-Allüren. So, die Frage ist jetzt, für wen würde ich gerne kochen? Da habe ich wirklich gar niemand im Kopf. Also ich koche für jeden gerne, der sich danach freut, dass er was Tolles zu essen gekriegt hat.
Es gibt so viele TV-Köche, wäre das auch erstrebenswert für Sie?
Sage ich, glaube ich, weniger. Die einzige Sendung, wo ich sagen würde, finde ich vom Niveau, vom Anspruch her interessant, wäre, das ist Kitchen Impossible, was da läuft, weil ich glaube, das hat wirklich so einen Anspruch, wo man ein Gericht nachkocht, irgendwo auf der Welt, was man noch nie gesehen hat, ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll. Alles andere, was TV-Konzepte betrifft, ist einfach nicht mein Ding.
Jetzt will ein Leser wissen, Sie sind ja gebürtiger Badener. Was sagen Sie denn zur schwäbischen Küche?
Finde ich mega schön, weil ich einfach sehr, sehr gerne esse. Käsespätzle, Maultasche, solche Sachen. Es muss immer gut gemacht sein. Aber die schwäbische Küche, ich meine, das sind Sachen, die wir in der Waldschenke sehr, sehr zelebrieren. Und von daher ist das genau meine Küchenwelt.
Und dann die klassischen Fragen, wie immer, das werden Sie wahrscheinlich so oft schon gehört haben. Gehen Sie denn auch privat mal in ein Fastfood-Restaurant?
Sehr, sehr selten. Also,
aber Sie waren schon.
Ich war schon.
Big Mac gegessen oder?
Ja, ich müsste lügen, wenn es noch nicht so war. Aber wenn ich dann mal Lust habe auf einen Burger, dann bin ich eher der Freund, in einen schönen Burgerladen zu gehen, wo so ein Burger vielleicht noch ein bisschen mehr gelebt wird, wie in ein Restaurant, wo es halt innerhalb von 2 Minuten in meiner Tüte liegt, sage ich mal.
Kann man sich vorstellen, wenn man so viel am Herd steht und beruflich damit zu tun hat, dass man daheim keine große Lust mehr hat, dann auch noch zu kochen.
Relativ.
Kocht daheim Ihre Frau?
Ja, doch, meistens, relativ wenig. Es ist einfach so, wenn man den ganzen Tag am Kochen ist oder in der Küche steht, hat man doch zu Hause weniger Lust, noch was zu kochen. Wenn Freunde da sind, koche ich schon öfters mal. Aber in der Regel macht es meistens dann die Frau zu Hause, ja.
Haben Sie eigentlich so einen Tipp für unsere Zuschauer, so ein Lieblingslokal, wo Sie sagen, das ist eins, so ein, na gut, wenn es ein Geheimtipp ist, ist dann jetzt keiner mehr, wenn Sie sagen, aber.
Ja, Geheimtipp. Also, es gibt verschiedene Restaurants hier in Hohenlohe, die ich sehr, sehr gern mag. Man kann es halt als Restaurant betiteln, ist einmal der Besen zum Beispiel von Weingut Leist. Die haben halt mehrere Mal im Jahr offen, aber ja, was dort gekocht wird, finde ich einfach unglaublich schön, ansprechend, rustikal, toller Wein dazu, mag ich sehr gern. Löwen in Braunsbach, auch so eine Geschichte, schönes gereichtes Fleisch, Steaks und auch eine selbstständige Familie, eine kleine, die das einfach auch leben. Hier in Heilbronn, Ratskeller, Herr Mostaff, schön, immer Qualität, passt, stimmt, Weine dazu. Das sind so Sachen, wo ich einfach gern hingehe, ja.
Da freut er sich, der Herr Mostaff, und freut sich natürlich dann auch, wenn Sie dazu Gast sind. Sie kochen wahrscheinlich ja auch dann mal für Ihren Sohn. Sie haben einen Sohn, der ist, glaube ich, 1,5 oder
ja,
so.
Ja, der ist jetzt 1,5, genau.
Ja, und haben Sie dem schon auch was vorgesetzt?
Ja, der sitzt manchmal in seinem Stühlchen drin. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da habe ich dann so wieder ein bisschen Lust, zu Hause zu kochen.
Was kocht er denn dann?
Mal ein Risotto gekocht, mal, ja, einfache Sachen, Pasta, Tomatensauce, solche Dinge. Wobei man sich dann immer sehr viel Mühe gibt, dann ist es doch eher schwierig, weil ja, man kann natürlich in den Kopf nicht reinschauen, kocht eine halbe Stunde lang und danach ist es dann doch wieder irgendein kleiner Snack oder ein Stück Mango oder Kiwi oder sonst was, weil das Risotto oder die Pasta dann doch nicht so schmeckt anscheinend.
Geht ein Boris Rommel auch mal in ein Sternelokal unerkannt, oder Sie sagen, ich gehe mal zu dem Sterne, guck mal gerne oder so.
Und da ist es so, dass ich, wenn ich reserviere, einfach sage, ja, hallo, Boris Rommel, ich würde gerne reservieren. Wenn das Restaurant mich kennt, dann ist es schön. Aber ich reserviere niemals und sage dann Boris Rommel, Wald und Schloss Teil Friedrich, so, weil ich das immer so, weiß nicht, ich brauche jetzt keinen roten Teppich irgendwo. Ich gehe einfach gerne essen, wenn man mich nicht erkennt, freut es mich, aber ich lege da jetzt relativ wenig Wert drauf, zu sagen, so, da kommt der Koch von Friedrichsruhe. Also das ist für mich so, weiß ich nicht, brauche ich einfach nicht.
Aber kann man das so ganz unbeschwert genießen oder ist man da immer selbst und denkt, Mensch, wie haben die das zubereitet oder coole Idee, kann ich mir vielleicht auch merken irgendwo?
Man hinterfragt natürlich schon oder guckt oder analysiert so ein bisschen, aber eher so im Hintergrund, weil ich bin jetzt nicht dafür da, dem Restaurant einen Tipp zu geben oder wenn der Gastronom oder Koch kommt und sagt, wie fandst du es denn, dann gebe ich dem gerne ein ehrliches Feedback. Aber ich würde mich jetzt niemals reinsetzen und essen und sagen danach, so das könnt ihr vielleicht so kochen oder das so und so. Dafür gehe ich ja dorthin, um einfach einen schönen Abend zu haben. Ja.
Jetzt haben Sie Prominente schon erwähnt, die bei Ihnen zu Gast waren. Einen muss man natürlich auch erwähnen, nämlich Reinhold Wirth. Den haben mehr oder weniger, ohne den es das dort ja nicht gäbe. Wie ist denn der so als Kunde in Ihrem Restaurant?
Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit 2016 im Haus und der Herr Wirth ist für mich jemand einfach, also eine tolle Persönlichkeit, weil er einfach sehr bodenständig ist. Und ich meine, er lebt es, glaube ich, in jedem Interview, egal wo man ihn sieht oder hört. Und er ist wirklich als Mensch auch so, wie er gezeigt wird, weil er kommt, er bedankt sich erstmal für die tolle Arbeit und ist so bodenständig, auch was das Essen angeht. Lieber mal Linse mit Seidewürstel und Spätzle oder eine schöne Maultasche, wie jetzt das große Gourmet-Menü. Und da muss ich sagen, ja, ist es die ganze Familie Wirth so aufgestellt, dass es einfach ein tolles Arbeiten mit denen ist, weil die einfach so auf Augenhöhe mit einem sprechen, ja.
Ja, tolles Arbeiten, das ist ein gutes Stichwort. Das haben wir auch gehabt, nämlich bei Ihrem Buch Kochen ist Leben, das vor einigen Jahren entstanden ist, hier in Zusammenarbeit mit dem Team von der Heilbronner Stimme. Ich glaube, da haben Sie auch Wert drauf gelegt. Werbung kann man keine machen, weil alle 3000 Exemplare sind längst schon vergriffen. Aber Sie haben Wert drauf gelegt, dass da auch Produkte drin sind und Menüs, die man auch selbst machen kann und wo man keinen Sternekoch daheim braucht, damit man es machen kann.
Genau, also der Grundgedanke war, ein Buch zu kreieren, zu erschaffen, was einfach daheim nachkochbar ist. Und ist uns, glaube ich, sehr gelungen. Sonst wären jetzt, glaube ich, noch Bücher da. Wir sind ausverkauft und arbeiten jetzt auch wieder mit der Heilbronner Stimme zusammen, ein neues Buch auf den Markt zu bringen, was ähnlich aufgebaut ist. Soll ein bisschen, so ein bisschen Richtung Familie gehen. Was hat die Oma so früher gekocht? Rezepte vielleicht auch aus dem Team, das, wo die eine sagt, das hat meine Oma gern gemacht. Das. Und auch wieder in der Linie, sage ich mal, das Ganze wieder daheim umsetzbar zu machen.
Gibt es da schon einen groben Zeitrahmen, wann es entsteht und wann es fertig
ist? Wir sind jetzt dran. Also es wird jetzt Januar, Februar viel rezeptiert, viel fotografiert, viel Texte geschrieben und werden das Ganze zum 8. November diesen Jahres auf den Markt bringen. Das ist das gesetzte Ziel, was auch umsetzbar sein wird. Bis dahin ist noch viel Arbeit, aber wir sind jetzt schon wirklich in der Phase, dass wir ausarbeiten, ja, welches Gericht wird es geben, wie wird das Ganze präsentiert, was für ein Teller etc. und so weiter. Aber es ist am Laufen.
Da freut sich hier die Frauenpower in unserem Unternehmen. Drei Frauen stehen Ihnen ja da zur Seite, Frau Sapara, Frau Birling-Bauer, Frau Kolanda, die ja auch schon federführend für das erste Buch waren. Freuen wir uns total drauf. Und wenn man ein bisschen im Internet surft, da können wir mal eine Einblendung machen, dann sieht man Sie ganz speziell mit einer Rückenansicht und zwar mit ganz speziellen Tätowierungen. Ist das Thema Tattoo auch so eine Leidenschaft?
War mal, glaube ich. Also die Tattoos sind entstanden, ja, circa, ist auch schon 10-12 Jahre her. War so ein bisschen die wilde Zeit, ich in der Villa Hammerschmiede damals war. Und damals hat sich alles nur ums Kochen gedreht. Also noch, ich sag mal, ein bisschen weniger Familie, Privatleben. Und damals, ja, war einfach so viel im Fokus, was Tattoos, ja, wunderbar gefallen, was können wir denn machen, was passt denn zu mir? Und so sind diese Tattoos entstanden. Verschiedene Lebensmittel, ein Pulpo und da eine Zitrone, da ein Apfel, da eine Aubergine. Und so ist der Körper dann so ein bisschen zu einem Lebensmittelwerk geworden,
sag ich mal. Gesamtkunstwerk. Aber ein Spruch habe ich entdeckt, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss.
Ja.
Was probiert sich
das? Ich hatte einen Küchenchef, oder als ich im Columbia Hotel in Freiburg gearbeitet habe, der Alfred Klink, war so eine ganz alte Schule, habe sehr viel gelernt dort, möchte aber nicht mehr so arbeiten, wie ich dort gearbeitet habe. Es ging morgens um 7 los bis nachts um 12, 1. Da hat Arbeitszeit einfach keine Rolle gespielt. Man hat gearbeitet, bis fertig war. Und da hat sich da so ein bisschen dieser Küchenfuchs entwickelt, weil der Herr Kling mich immer als Küchenfuchs bezeichnet hat. Und so kam der Fuchs immer mehr ins Spiel. Und da gibt es ein Lied von den absoluten Beginnern. Und in einer Textpassage heißt es dann, ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Und so ist es so ein bisschen entstanden. Ja.
Also verewigt sozusagen.
Verewigt auf dem auf Rücken, ja.
Zu Beginn des Jahres darf man sich noch was wünschen. Ihr Wunsch für das gerade begonnene Jahr?
Viel Gesundheit, dass ich fit bleibe, dass die ganzen Projekte so laufen, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste, weil Gesundheit ist immer so, man kann es ja nie steuern, einschätzen. Man darf sich auch, glaube ich, nicht überarbeiten in dem, was man tut. Und von daher möchte ich einfach noch lange fit bleiben und alles so weiterführen, wie es jetzt läuft. Und
Sie haben ja viele spannende Projekte, wir sind noch gar nicht draufgekommen. In Heidelberg entsteht
in Heidelberg machen wir jetzt ein Pop-Up-Restaurant für 3 Monate auf, Februar, März, April. Immer 3 Tage die Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ist so ein Konzept, wo wir die Rezepte ausarbeiten, die Gerichte kreieren, umsetzen etc. Sind wir so in den letzten Zügen. Ein Projekt, wie gesagt, das Kochbuch, einmal das Pop-Up-Restaurant. Und dann wird es verschiedene Events geben, auch so im Hohenloischen, wo wir da mal einen Abend sind, dort mal einen Abend sind. Und wie gesagt, die Vorsätze sind dann für mich einfach das so umzusetzen, damit ich damit zufrieden bin.
Dann ist die Zeit gut ausgefüllt und ich denke, unsere 35 Minuten waren auch gut ausgefüllt. Vielen Dank für die sehr offenen Worte und für die spannenden Einblicke.
Danke, vielen Dank.
Boris Rommel.
Dankeschön. Vielen Dank.
Danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben, wieder hier bei Ohne Ausrede. Und Sie können wie immer unter der eingeblendeten Adresse Vorschläge zu Interviewgästen abgeben oder sich eben informieren lassen oder das Ganze auch nochmal als Podcast dementsprechend anhören. Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gut informiert und bis zum nächsten Mal.